Gerechtigkeit und Loseblatt. Die Woche im Recht. Ein Podcast von NJW und Beck Aktuell.
Es ist Donnerstag, der 30. April. Wir haben die Folge 94 Gerechtigkeit und Loseblatt vor der Brust. Mein Name ist Hendrik Wiedewild. Ich bin Rechtsanwalt, Strategieberater und Kolumnist aus Hamburg. Und bei mir ist
Maximilian Amos, ich bin Redakteur bei Berg Aktuell, immer noch im Rheinland und blicke ein ganz klein bisschen neidisch in den hohen Norden zum Hendrik.
In den hohen Norden zu einem Podcast-Moderator, der umgeben ist von etwa 50 unausgepackten Kisten. Es ist herrlich, deswegen auch ein bisschen Durcheinander heute. Durcheinander ist aber allerdings auch in der Bundesregierung. Also wer sich das anguckt, dem kann nur Angst und Bange werden. Es wird die Rede sein von der Vertrauensfrage. Wir reden wieder über Notlagehaushalt. Und Bundeskanzler Friedrich Merz sagt, niemand hatte es so schwer wie er. Bin nicht sicher, ob er sich da mit Frau Merkel unterhalten hat. Das soll alles nicht unsere Themen sein. Unsere Themen sind diese. Wir reden über Korrektiv und zwei sich diametral widersprechende Entscheidungen mit keinem geringeren als Professor Dr. Christian Scherz. Das Bundesverwaltungsgericht hat das Verbot der Artgemeinschaft aufrechterhalten. Damit gelingt dem Bundesinnenministerium ein wichtiger Schlag gegen esoterisch angehauchten Rechtsextremismus. Und wir sprechen darüber, was passiert, wenn man als Grenzkontrolleur auf einen Juraprofessor trifft und was ist eigentlich Stand bei den Zurückweisungen. Wir sprechen darüber. Das Europaparlament will unser Nein heißt Nein im deutschen Strafrecht durch Ja heißt Ja ersetzen. Was es damit auf sich hat, das schauen wir uns an. Und zum Schluss entdeckt der Europäische Gerichtshof sein Herz für Senioren.
Der Aufreger der Woche.
Diese Woche ist eine alte Debatte noch einmal aufgeflammt. Es geht um Remigration, um Martin Sellner, ein Treffen in Potsdam vom 25. November 2023 und einen Bericht der NGO Korrektiv unter der Überschrift Geheimplan gegen Deutschland. Seither gibt es eine Menge presserechtlicher Auseinandersetzungen und lautstarke Einordnungen der beteiligten Anwälte. Es gibt auch eine kurze Debatte im Bundestag und eine längere bei Markus Lanz. Vor allem gibt es zwei sich diametral widersprechende Gerichtsentscheidungen über eine zentrale Aussage von Korrektiv. Ich zitiere: Es bleiben zurück ein Masterplan zur Ausweisung von deutschen Staatsbürgern, also ein Plan, um die Artikel 3, Artikel 16 und Artikel 21 des Grundgesetzes zu unterlaufen. Darum geht es. Und da haben nun zwei Gerichte unterschiedliche Entscheidungen zugefällt und den Bericht völlig unterschiedlich bewertet. Wie sollten wir damit umgehen? Überschätzen wir eventuell das Äußerungsrecht? Darüber spreche ich jetzt mit jemandem, der ein Stück weit zum Gesicht des Presserechts geworden ist, mit dem Berliner Rechtsanwalt Professor Dr. Christian Scherz. Er unterrichtet auch an der Juristischen Fakultät in Potsdam. Herzlich willkommen, Professor Scherz.
Grüße Sie, hallo, freue mich.
Wir freuen uns auch. Lassen Sie mich zu Beginn einmal, damit wir die Hörerinnen und Hörer an Bord nehmen, die beiden Entscheidungen wiedergeben, so knapp es geht. Das eine, die frühere Entscheidung, ist vom Landgericht Hamburg vom 19.12.2025. Dort haben geklagt Ulrich Vosgerau und Gernot Mührig. Gernot Mührig ist einer der Initiatoren dieses Treffens und Ulrich Vosgerau ist ein Rechtsanwalt, der sich da sehr engagiert. Und diese Entscheidung hat gesagt, wir untersagen diese Berichterstattung nicht, weil Leser nämlich aufgrund der detaillierten Schilderung des Geschehens und der zahlreichen Wiedergabe dessen, was wörtlich gesagt worden sei, zwischen der Wiedergabe des Gesprochenen und der bewertenden Umschreibung des Geschehens differenzieren könnten. Was zu wissen, dieser Bericht, der besteht halt aus verschiedenen direkten Zitaten und am Ende kommt eben diese Zusammenfassung mit dem Masterplan zur Ausweisung von deutschen Staatsbürgern. Und das Landgericht Hamburg sagt jetzt, das kann man unterscheiden und am Ende, das ist nun mal eine Meinung. Dies sei in den anderen Berichterstattungen, die sich in erheblich knapperer Weise damit befassten, was Gegenstand des Treffens gewesen sei, gerade nicht möglich gewesen. Es gibt nämlich Untersagungsverfügungen gegen andere Medien, die diese Berichterstattung zusammengefasst haben. Aber da gab es eben dann nicht diese Zitate und diese Bewertung, sondern es gab so eine Insgesamtzusammenfassung und die ist dann unzulässig gewesen. Das Landgericht Hamburg sagt ferner, die Äußerung, wonach der Inhalt des Masterplans die Ausweisung von deutschen Staatsbürgern gewesen sei, sei zulässig. In dieser Äußerung würden sich wertende und tatsächliche Bestandteile vermengen. Diametral anders sah es dann das Landgericht Berlin II in einer Entscheidung vom 17. März. Es gibt da zwei Entscheidungen zu, weil hier haben nicht geklagt Vosgerau und Mührig, sondern die AfD-Abgeordnete Gerrit Huy. Und die hat, das Landgericht Berlin II hat gesagt, das ist eine Tatsachenbehauptung und sie ist, Zitat, im Wesentlichen unwahr, unklar, ungenau und unvollständig. Ja, diese Formulierung hat jeder, der sich ein bisschen damit befasst hat, schon mal gehört, weil das ja wirklich eine Generalabrechnung mit diesem Korrektivbericht war. Und darum ging es dann auch bei Lanz und Co. Professor Scherz, wie kann man die Dinge dermaßen unterschiedlich bewerten?
Ja, da muss man tatsächlich ein bisschen ausholen, was gar nicht so viele Leute sich immer bewusst machen, auch unter Juristinnen und Juristen. Das geht ja hier immer um die Frage Persönlichkeitsrecht der Betroffenen, das ist der Terminus technicus für die von Berichterstattung Betroffenen, das waren hier die Kläger, und der Pressefreiheit auf der anderen Seite. Es stehen sich also zwei Grundrechte gegenüber, das allgemeine Persönlichkeitsrecht, abgeleitet aus Artikel 1 und 2 und Artikel 5 mit den sogenannten Kommunikationsfreiheiten, insbesondere die Pressefreiheit. So. Und das Absurde in diesem Rechtsbereich, der ja den Menschen und die Presse betrifft und damit eine der wichtigsten gesellschaftlichen Fragen in unserem Land, auch rechtspolitisch, diese Fragen sind im Gesetz nicht geregelt. Es ist sogenanntes Richterrecht. Mhm. Das allgemeine Persönlichkeitsrecht wurde in den 50er Jahren vom Bundesgerichtshof entwickelt als im Rahmen der Rechtsfortbildung und schützt eben vor Unwahrheit, vor Schmähung, vor Eingriffen in die Privats- und Teamsphäre. So. Und da es eben Richterrecht ist und nichts kodifiziert ist und nichts im Gesetz steht, sind diese Auseinandersetzungen so massiv und man ringt immer um die richtige Deutung und um die richtige Abwägung, überwiegt hier das Persönlichkeitsrecht des Individuums oder überwiegen die Rechte der Presse an ungehinderte Berichterstattung. Und weil das eben nicht kodifiziert ist, ist das Ermessen für die Richter viel weiter, als wenn sie ein Gesetz subsumieren wie beim Kaufvertrag. Ist ein Kaufvertrag zustande gekommen, ja oder nein? Das lässt sich ziemlich einfach subsumieren. Und hier ist diese konkrete Formulierung Masterplan zur Ausweisung von deutschen Staatsbürgern. Ist das eine Wertung oder eine Tatsachenbehauptung? Das ist eben auch schon ist eine Auslegungsfrage, die dem Ermessen des jeweiligen Richters oder der Richterin unterliegt. Und wir kennen ja diese Abgrenzung zwischen Meinungsäußerung und Tatsachenbehauptung. Die klingt erstmal sehr einfach. Danach ist die Tatsachenbehauptung eine Äußerung, die dem Beweis zugänglich ist, während die Meinungsäußerung eben dem nicht dem Beweis zugänglich ist. Ich sage immer das Beispiel, die Konzertkritik, eine Sängerin hat schlecht gesungen, sie hat noch nicht mal das hohe C getroffen. Das eine, schlecht singen, ist eine Meinung, das hohe C treffen ist überprüfbar, habe ich mir von einem Musikwissenschaftler sagen lassen. Mhm. Und so ist es eben auch hier. Die Aussage Masterplan, da sagt das Landgericht Hamburg, das ist eine Wertung. Und das Landgericht Berlin sagt zu derselben Aussage, wohlgemerkt, es ist eine Tatsachenbehauptung, die noch dazu unwahr ist. Das Landgericht Berlin geht eben sogar weiter. Die sagen, selbst wenn es eine Meinungsäußerung wäre, also eine sogenannte Hilfsabwägung des Gerichts, wäre diese Aussage hier ohne hinreichende Anknüpfungstatsachen aufgestellt. Also to make a long story short, das ist tatsächlich erklärbar aus der Geschichte des Persönlichkeitsrechts, weil es Case Law ist. Und damit das Ermessen der Richter viel weiter geht. Und wir haben ganz oft Rechtsstreitigkeiten, wo wir in der ersten Instanz gewinnen, wegen unwahrer Tatsachenbehauptung, und in der zweiten Instanz, oder spätestens beim Bundesverfassungsgericht, etwa von einer Meinungsäußerung ausgegangen wird. Insofern ist diese Widersprüchlichkeit, die jetzt erst einmal da ist, erklärbar aufgrund der Kompetenz der Richter in diesem Fall, einen weiten Ermessensspielraum zu haben.
Wobei hier die Besonderheit wahrscheinlich ist, und da würde ich mich mal interessieren, ob das häufiger vorkommt, dass wir ein und dasselbe Ereignis haben, was von zwei Gerichten unterschiedlich, auf derselben Instanz sozusagen unterschiedlich bewertet wird. Das ist ja ungewöhnlich, oder?
Das ist sehr ungewöhnlich. Das hat hier mit dem Umstand zu tun, dass wir hier verschiedene Kläger haben. Meistens haben wir ja vertreten wir eine Person. Ich bin jetzt als betroffener Anwalt hier im Orden gewissermaßen. Da vertreten wir eine Person gegen eine konkrete oder zwei Äußerungen und haben dann die Widersprüchlichkeiten im Instanzenzug. Also sagt einfach das Landgericht Tatsachenbehauptung, Kammergericht sagt Meinungsäußerung. Ja. BGH sagt wiederum das und das, Bundesverfassungsgericht sagt das und das. Tatsächlich ist hier das Phänomen und deswegen hat das so einen medialen Aufschlag genommen, der ja auch hier zu einem unglaublichen Beef auch zwischen den Anwälten jetzt weiter geführt hat, der so auch nochmal eine neue Qualität hat, muss ich sagen. Das hat tatsächlich damit zu tun, das habe ich völlig richtig erkannt, dass eben hier verschiedene Kläger gegen dieselbe Äußerung vorgegangen sind bei verschiedenen Gerichten und deswegen haben sie jetzt hier eine Widersprüchlichkeit in der ersten Instanz. Ja. Aber wie jetzt zum Beispiel das OLG Hamburg das bewertet,
der Pressesenat die Entscheidung des Landgerichts Hamburg oder wie jetzt hier wiederum das Kammergericht das Landgericht bewerten wird, wenn das jeweils in die nächsten Instanzen geht, das lässt sich ehrlich gesagt, ich würde jetzt nicht sagen, da können Sie würfeln, das wäre jetzt ein bisschen böse, was die Kalkulierbarkeit von Rechtsverfahren im Presserecht angeht, aber ganz ehrlich, gerade wenn es um Fragen geht, Meinungsäußerung oder Tatsachenbehauptung, das Ding liegt auf der Kippe, können Sie inzwischen wirklich würfeln, wie die Kammern oder Senate das sehen. Das kann man selbst, also ich mache das jetzt 35 Jahre, auch ich kann es inzwischen nicht sagen, wie geht die Sache aus. Ich hatte selber mal einen Fall vor geraumer Zeit, der ging auch durch die Medien. Da habe ich die Bundesregierung gegen die Äußerung von Julian Reichelt vertreten. Deutschland zahlte in den letzten 2 Jahren 370 Millionen Euro Entwicklungshilfe an die Taliban. So, dagegen bin ich vorgegangen und habe gesagt, das ist eine unwahre Tatsachenbehauptung, weil diese Zahlungen nicht an die Taliban gehen, die eine auch vom Bundesnachrichtendienst als Terrororganisation eingewertet werden, sondern diese Gelder flossen an NGOs in Afghanistan.
Ja.
Dann haben wir dagegen geklagt und haben beim Kammergericht das untersagt bekommen. Und Sie wissen ja, öffentlich-rechtliche Körperschaften wie die Bundesregierung können das nur untersagt bekommen, wenn es schwere Beeinträchtigungen auch in der Wahrnehmung der Bevölkerung durch so eine Aussage gibt, nicht nur, wenn es eine unwahre Behauptung ist. Aber das Bundesverfassungsgericht hat dann gesagt, das ist eine zusammenfassende Bewertung. Obwohl das Geld nicht an die Taliban fließt, fließt das Geld nach Afghanistan. Es gibt Anknüpfungstatsachen, dass insofern von einer Zahlung an die Taliban gesprochen werden kann. Ich halte diese Entscheidung für falsch, mache ich keinen Hehl draus. Aber da sehen Sie, wie weit diese Definition geht. Und wenn ich ein anderes Beispiel aus meiner eigenen Praxis vor Jahren nochmal zitieren darf, dass ich immer meinen Studenten und Studentinnen erzähle. Ich habe mal einen Arzt vertreten gegen die Aussage, er sei ein Scharlatan. Mhm. Hintergrund war, er hat eine bestimmte Therapie angeboten, die auch in über 50%, wenn ich mich recht erinnere, zu einem Heilungserfolg geführt hat. Mhm. Aber die Therapie war umstritten, ohne jetzt in die Details zu gehen. Und da hatte dann auch die erste Instanz gesagt, Scharlatan bei einem Arzt ist eine Bewertung seines beruflichen Tuns. Ich habe aber gesagt, nee, Scharlatan beinhaltet die Aussage, da müssen wir Juristen immer, fast Germanisten werden wir bewerten, nämlich dann den Äußerungsgehalt einer Aussage. Was ist der Sinngehalt einer Aussage? Und ich habe gesagt, Scharlatan bei einem Arzt enthält die Behauptung, seine Heilmethode kann nicht helfen, kann nicht heilen.
Ja.
Weil Scharlatan heißt einfach, das ist fake. Und da hat dann das damalige, ich glaube, es war sogar das Kammergericht gesagt, es ist eine unwahre Behauptung. Und deswegen, ganz ehrlich, ist auch dieser Fall hier nicht verwunderlich, dass verschiedene Kammern, verschiedene Spruchkörper zu unterschiedlichen Entscheidungen kommen. Wobei man sagen muss, der Bericht von Korrektiv, der ist schon zu Recht umstritten. Mhm. Weil so, wie sie es gemacht haben, und das hat auch Ronen Steinke nochmal jetzt in der SZ geschrieben und auch Felix Zimmermann auf LTO und andere Kollegen auch in der FAZ, so wie die es gemacht haben, war es meines Erachtens wirklich nicht okay. Weil sie haben, was in letzter Zeit häufig beim Journalismus passiert, sie haben es gewissermaßen überverkauft. Sie haben also eine Formulierung gewählt, Masterplan, die Sachen gewissermaßen zu Recht vielleicht auch skandalisiert und dramatisiert hat. Und durch diese Überspitzung war eben, wie man jetzt hier sieht, der Bericht angreifbar.
Ja.
Und es verbleibt dann der Eindruck bei den Rezipienten, ach, das ist jetzt verboten worden, also stimmte das nicht, was auch nicht richtig ist.
Ja.
Vieles, was im Korrektivbeitrag stand, war ja zu Recht inkriminiert von denen und führte auch zu dem Aufstand in der Bevölkerung. Aber es wurde dann vom Heute-Journal, das war die Rede, Deportation von Millionen Menschen, als solcher mit deutscher Staatsbürgerschaft. Die Leute gingen auf die Straße, haben demonstriert, weil natürlich die Wahrnehmung, Masterplan, Villa, Potsdam, das erinnerte auch an eine ganz furchtbare Geschichte, nämlich der Wannsee-Villa und dem Holocaust.
Ja, natürlich.
Und das war auch bewusst so gesetzt. Und deswegen auch ich habe damals gedacht, sind wir wieder so weit in Deutschland,
genau,
dass sich rechte Eliten treffen und solche Dinge beschließen. Aber man muss eben sagen, eine Ausweisung wurde nicht von allen Teilnehmern beschlossen. Das waren 2, die da Vorträge gehalten haben. Und insofern ist wahrscheinlich die Aussage Masterplan tatsächlich so nicht zu halten. Also insofern tendiere ich da auch eher zum Landgericht. Ja.
Ich bin da ja auch selbst ein bisschen mitbetroffen. Ich habe, glaube ich, auch in einer Kolumne das damals aufgegriffen und ärgere mich darüber heute. Mhm. Aber es gibt ja einen Anhaltspunkt in einer der Entscheidungen, wie man das vielleicht ein bisschen verobjektivieren könnte, so dass nicht nur 3 Leute in einem Gericht sagen, ja, ich sehe das aber so und so und dann eben solche großen Diskrepanzen rauskommen. Dem ist man aber nicht gefolgt. Die Idee wäre, die Drittrezeption ausschlaggebend zu halten. Also zu sagen, wie wird es denn mehrheitlich gesehen? Und dann hätte man ja darauf kommen können, die meisten interpretieren die Aussage so und so. Sie haben eben schon ein paar Medien zitiert, denen das so gegangen ist. Warum macht man das nicht? Warum sagt man, nö, wir lassen das die drei Richter aus eigener Herrlichkeit entscheiden? Weil dann hätte man wenigstens doch irgendwie einen objektivierbaren Anknüpfungspunkt.
Sie meinen, warum die Richter das nicht machen? Oder?
Genau. Warum haben die Richter, warum macht man es im Presseäußerungsrecht generell nicht, dass man sagt, okay, wir gehen jetzt nicht davon aus, wie der Richter den objektiven Horizont auslegt, weil wir sehen ja, wie zu welchen unterschiedlichen Ergebnissen das führt, sondern man sagt so, wir nehmen jetzt, was weiß ich, ein Gros der großen Medien aus unterschiedlichen politischen Richtungen und schauen mal, wie die das aufgegriffen haben. Und dann treffen wir danach unsere Entscheidung.
Also das wird, also aus mehreren Gründen, glaube ich, wobei ich die Idee nicht so falsch finde. Man kennt das aus dem Wettbewerbsrecht mit einem Verkehrsgutachten.
Genau.
Also wie versteht das der Durchschnittsverbraucher? Im Wettbewerbsrecht ist das gang und gäbe, im Äußerungsrecht, im Presserecht, also Wettbewerbsrecht ist ja im Grunde genommen auch Äußerungsrecht, nur Äußerungen zwischen Wettbewerbern oder über Wettbewerber. Ich glaube, das eine ist das Problem, dass wir ja meistens im einstweiligen Verfügungsverfahren sind und sie haben gar nicht die Zeit, Verkehrsgutachten einzuholen.
Ja.
Insofern muss der Richter sich anstelle des Rezipienten setzen und sein Verständnis einer Äußerung unterstellen, als das der Allgemeinheit, was natürlich, da bin ich bei Ihnen, nicht ganz unproblematisch ist, weil der Presserichter ja hoffentlich viel Erfahrung in der Auslegung und Verständnis von Äußerungen hat, weil er sich jeden Tag damit beschäftigt. Aber Sie sprechen, da haben Sie völlig recht, Sie sprechen im Namen des Volkes.
Ja.
Insofern müsste man eigentlich das Volk fragen, wie habt ihr diese Formulierung Masterplan zur Ausweisung von deutschen Staatsbürgern verstanden? Ich finde den Ansatz wirklich nicht schlecht. Das wäre die Idee vielleicht sogar fürs Hauptsacheverfahren, dass man in einem Hauptsacheverfahren das in Zukunft so macht. Weil ganz ehrlich, auch ich finde es zwischen einem sehr schwierigen oder auch nicht dem Mandanten nicht vermittelbaren Zustand, dass ich dem sagen muss, ich kann dir nicht sagen, was dabei rauskommt. Das kann so ausgehen oder so ausgehen. Der Felix Zimmermann hat ja die nochmal zu Recht, hat ja Hamburg sehr hart kritisiert und die Einordnung sogar als realitätsfern bezeichnet. Das finde ich auch nicht richtig. Man kann diese Auffassung vertreten, dass Masterplan die Zusammenfassung dessen ist, was die da in Potsdam besprochen haben.
Ja.
Aber man kann auch genauso die andere Auffassung vertreten, dass der Rezipient glaubt, die haben dort wirklich einen Plan beschlossen, was jetzt passiert mit Auswahl, dass eben Leute konkret ausgewiesen werden sollen und wie man das rechtlich konstruiert. So habe ich es verstanden, tatsächlich.
Genau, ich ja auch. Wie bindet man das jetzt prozessual zusammen? Sie sagten gerade, Hauptsacheverfahren könnte man vielleicht mal auf die Idee kommen, so ein Gutachten zu machen. Aber jetzt haben wir ja diese zwei Verfügungsverfahren, die da so hochlaufen. Jetzt nehmen wir an, Kammergericht und OLG würden sich jetzt auch noch nicht einigen können. Dann landet das ja beim BGH. Kann man denn jetzt zwei, also das ist jetzt eine prozessrechtliche Frage, kann man in zwei Verfahren, die jetzt zwei unterschiedliche Streitgegenstände haben, aber sich um denselben Kern drehen, irgendwie zusammenbinden? Oder was macht man denn da eigentlich? Oder gibt es dann zwei BGH-Entscheidungen und da wird dann auch wieder gewürfelt?
Naja, also spätestens wird es dann beim BGH landen, wenn die OLGs unterschiedlich entscheiden, weil dann muss es ja im Rahmen der Rechtsfortbildung geklärt werden. Bei unterschiedlichen Entscheidungen oder Judikaturen von zwei Oberlandesgerichten, das wird dann aber erst übers Hauptsacheverfahren gehen, weil im Verfügungsverfahren gelangen sie ja gar nicht zum BGH. Also muss das Ganze die Runde nochmal über die Hauptsacheverfahren nehmen. Und wenn die Oberlandesgerichtssenate sich, wenn die Pressesenate sich über dieselbe Rechtsfrage unterschiedlicher Auffassung sind, werden die vorlegen, bin ich mir sogar sehr sicher. Mhm. Und dann wird das der BGH wahrscheinlich sogar in einem Spruch zusammenfassen, weil gleich ist natürlich dann zwei solitäre Verfahren sind, aber dann wird der Bundesgerichtshof, da ist ja dann wirklich nur noch ein Senat zuständig, nämlich der 6. Zivilsenat. Da gibt's ja dann keine verschiedenen Spruchkörper mehr. Also spätestens in Karlsruhe wird diese Rechtsfrage entschieden werden, da bin ich mir sehr sicher. Mit aber auch ungewissem Ausgang, ja.
Sie haben vorhin das Verhalten der Anwälte in diesem Fall erwähnt und auch gesagt, dass es durchaus ungewöhnlich ist. Da haben wir ein politischeres Äußerungsrecht inzwischen? Hat sich das da gewandelt? Weil ich meine, bei allem Respekt, aber Sie sind ja auch kein Leisetreter, was jetzt die prozessbegleitende Kommunikation angeht.
Na, absolut. Also das wird uns ja auch teilweise vorgeworfen, dass wir im laufenden Verfahren uns auch zu der rechtlichen Situation äußern. Das ist aber unser gutes Recht. Es ist nicht nur den Medien erlaubt, sich zu äußern. Auch wir dürfen das. Und haben es aber oft erlebt, dass zum Beispiel auch der Spiegel mal bewertete, dass wir also auch gegen Aussagen von uns teilweise auch vorgegangen wurde. Wir haben mal der Süddeutschen Zeitung Belastungseifer vorgeworfen, und haben eben, da hat die Süddeutsche Zeitung uns verklagt wegen dieser Aussage. Und den Prozess haben wir gewonnen, weil das Landgericht gesagt hat, das ist eine Meinungsäußerung mit hinreichenden Anknüpfungstatsachen. Also auch wir werden ja inzwischen wegen unserer Aussagen verklagt. Ja, ich gebe Ihnen einen Punkt recht, die Auseinandersetzung im Persönlichkeits- und Presserecht ist intensiver geworden, weil auch die Anwälte inzwischen ihre Bewertungen zu einem Rechtsfall nach außen kundtun. Das dürfen wir auch. Das ist auch Teil unserer Aufgabe. Weil es kann ja nicht sein, dass die Medien irgendwas behaupten und die Anwälte, die sich dann gegen diese Medienberichterstattung für Mandanten zur Wehr setzen, dürfen dann dazu nichts sagen. Das ist ja genau, uns ist das auch erlaubt. Wir sind Organe der Rechtspflege, nehmen aber auch in Äußerungsauseinandersetzungen an der Öffentlichkeit teil und werden ja auch von Journalisten dazu befragt. Ne? Was mir hier nur aufgefallen ist, wobei ich vor die Klammer ziehen muss, wissen Sie, ich selber bin immer wieder auch ein Stück weit davon genervt. Wir sind ja in vielen Verfahren, wo es um Auseinandersetzung des Äußerungsrechts geht, als Kanzlei involviert. Und permanent äußern sich Kolleginnen und Kollegen zu unseren Fällen. Auf LinkedIn und die kennen aber die Akten gar nicht. Aber sie äußern sich, haben eine Meinung, dann bewerten sie das, dann betteln sie sich da auch auf LinkedIn alle, wie sie unsere Fälle bewerten. Wir gucken uns das immer von hier an und sagen, oh Gott, jetzt geht's wieder los. Alle äußern sich zu unseren Fällen und kennen, Achtung, den Vorgang überhaupt nicht. Und ich bin deswegen deswegen auch in Richtung der Kollegen der Kanzlei Höcker und der Kollegen, die Korrektiv vertreten haben. Ich glaube, das war Feldmann. Ich bin schon immer sehr zurückhaltend, mich zu Fällen zu äußern von Kolleginnen und Kollegen, wir kennen uns natürlich auch alle, die Akten bearbeitet haben und die Prozessakten kennen und dann natürlich auch sich dazu äußern. Wenn ich jetzt mich zu diesem Fall korrektiv äußern soll, bin ich natürlich auch erstmal darauf angewiesen, mir das anzugucken, was veröffentlicht ist. Ich habe die Begründung des Gerichts gelesen, dazu kann ich was sagen. Aber deswegen bin ich immer sehr zurückhaltend, mich über Kolleginnen und Kollegen Werte zu äußern, wie ich deren Performance jetzt finde oder ähnliches. So, wir müssen uns jeden Tag anhören, was wir gerade so machen und wie das bewertet wird von unseren Kolleginnen und Kollegen auf LinkedIn, die dann unsere Fälle auseinandernehmen oder auch bewerten oder auch sogar unsere presserechtlichen Informationsschreiben sezieren und sie einblenden und teilweise auch, Solmecker hat das auch schon gemacht, auseinandernehmen, wie sie das jetzt bewerten. Deswegen, to make a long story short. Also, mir fällt schon auf, dass die Anwälte hier mit sehr aggressivem Ton die Entscheidungen bewerten. Und das führte auch bei mir dazu, obwohl ich nun wirklich mich jeden Tag mit diesen Themen auseinandersetze, irgendwann war ich raus. Ich habe nicht mehr verstanden, was jetzt eigentlich entschieden wurde, bis ich mir da mal die Mühe gemacht habe, mir das alles nochmal in den Urteilen selber anzugucken, weil die Anwältinnen und Anwälte natürlich auch in ihren Posts auf X und so weiter ihre Sicht der Dinge schildern und sie bewerten dann auch den Gegner und nehmen auch bestimmte Äußerungen vor. Also es wird schon sehr hart gefochten.
Dann lassen Sie mich bei dem Punkt nochmal einhaken. Wir haben jetzt ja so ein bisschen eine Dichotomie unter den Juristen. Manche sagen jetzt, das ist alles noch nicht rechtskräftig, jetzt wartet doch erstmal ab. Vertrauen sozusagen auf die aufklärerische Kraft des Presserechts. Und andere machen eben so eine Landsendung und setzen sich da rein und dann wird dann auch alles nochmal auseinander diskutiert und danach hat man dann auch irgendwie einen Eindruck, wie es denn nun gelaufen ist. Wer die Landsendung gesehen hat, wird dann wahrscheinlich jetzt eher beim Landgericht Berlin 2 landen als beim Landgericht Hamburg. Ja. Ist das richtig, dass wir darüber so intensiv debattieren oder sind Sie da auch eher im Lager derer, die sagen, jetzt mal kurz Füße stillhalten und warten, bis es ausentschieden ist?
Also es gibt grundsätzlich eine Entwicklung, dass wir diese Empörungsgesellschaft haben, wo alles sofort bewertet wird. Das ist auch für unsere Gesellschaft, für unsere Demokratie sehr zersetzend, das sage ich ganz offen. Mhm. Wir haben es ja jeden Tag, ohne jetzt auf konkrete Fälle einzugehen, irgendein Vorwurf wird erhoben und bevor sich der Betroffene überhaupt geäußert hat, ist das Urteil schon gefällt, von den Medien und auch von der Öffentlichkeit. Da sind inzwischen 24 Stunden reichen aus, um einen Menschen vollständig zu vernichten, wegen eines einseitig erhobenen Vorwurfs. Und zwar ohne irgendeinen konkreten Fall jetzt zu meinen, um es ganz klar zu sagen. So, das ist das eine. Dass gewissermaßen die Medien eigentlich schon nicht selten vorverurteilen, indem sie über den Vorwurf berichten. Und selbst wenn sie sagen, es gilt die Unschuldsvermutung, ist das Urteil gefällt. Das ist das eine, was ich sehr problematisch finde, dass nicht die Ermittlungsbehörden in Ruhe die Sachen angucken können, sondern schon die Urteile medial gesprochen werden und dann nicht selten Politiker sich dann auch schon dazu erklären und die Sachverhalte als feststehend annehmen. Das ist das eine. Ja. Dasselbe gilt für Gerichtsentscheidungen. Natürlich ist das, was jetzt hier entschieden wurde, erst einmal eine Nachricht wert. Dazu wurden ja auch jetzt in allen überregionalen Zeitungen Artikel geschrieben. Ich finde den von Steinke in der SZ sehr differenziert und gut, muss ich sagen, weil er ist ja selbst auch Jurist. Er hat das genau aufbereitet, was der Fehler vom Korrektiv war, was aber auch nicht richtig an den Anfeindungen von gegenüber Korrektiv ist. Nämlich, die haben ja schon was Richtiges aufgedeckt.
Ja.
Und die haben auch aufgedeckt, dass es dieses Treffen gab und dass dort bestimmte Dinge besprochen worden sind. Aber Korrektiv hat es dann halt überverkauft durch die Formulierungen Geheimplan gegen Deutschland, was sich so nicht halten lässt, weil die Thesen von Sellner, die waren öffentlich bekannt, die hat er ja schon in Vorträgen gehalten, es war nichts geheim. Und Masterplan für eine Ausweisung, diese Formulierung lässt sich so wahrscheinlich wirklich auch nicht halten. So. Aber ja. was da zwischen den Zeilen stand und was sie auch erklärt haben in dem Korrektivbeitrag, da war ja ganz viel richtig. Und deswegen liegt, wie so oft, die Wahrheit liegt hier in der Mitte. Das heißt, die Wahrheit. Aber die haben was Wichtiges gemacht, wofür die Medien auch da sein müssen und auch investigativer Journalismus wichtig ist für die Gesellschaft, um Missstände aufzudecken. Aber sie haben es eben überhöht. Und ich vergleiche diese Form von Journalismus mit einem Bleistift, den man zu doll an, wir kennen alle den Bleistift, den man zu doll angespitzt hat. Wenn man damit schreiben will, bricht der ab. Und wir haben es jetzt ganz oft auch beim Spiegel und anderen Medien, wenn es dann eben, da gibt's eben Bezahlschranken, da werden auch Abos mitverkauft, man überspitzt die Formulierungen, man überhöht die Dinge, man skandalisiert die Dinge mehr. Dadurch sind die Beiträge angreifbar und wenn sie angegriffen worden sind und erfolgreich angegriffen worden sind, bleibt so ein bisschen übrig, die Geschichte stimmte nicht, was auch oft nicht richtig ist.
Und deswegen, das ist natürlich dann immer den negativen Effekt gehabt, den Korrektiv jetzt damit ausgelöst hat.
Genau, und deswegen sag ich in Richtung Journalismus, macht es bitte, wie Rudolf Augstein gefordert hat. Sagen, was ist und nicht überspitzen. Und das Überspitzen führt zur Angreifbarkeit. Und deswegen haben wir eben jetzt ein Ergebnis, dass hier die Headlines dieses Artikels, die Claims des Artikels sind teilweise verboten und angreifbar. Und damit kommt aber beim Rezipienten an, der Korrektivbeitrag ist so nicht, der war falsch und das stimmt eben auch nicht. Und deswegen wäre halt die Lösung des Problems fernab vom Äußerungsrecht. Das Äußerungsrecht kommt doch nur dann ran, wenn unwahr berichtet wurde oder eben hier durch Überhöhungen die Dinge überverkauft worden sind, zugespitzt worden sind und die Spitze, die bricht ab. Die kannst du wegschießen per einstweilige Verfügung und dann kommen eben solche Artikel raus oder eben solche Bewertungen, wie sie auch hier durch die Kanzlerin Höcker vorgenommen worden sind, die ihm den Eindruck vermitteln, die gesamte Geschichte ist in sich zusammengebrochen, was auch falsch ist. Also mein Appell ist auch an die Kollegen bei den Medienhäusern und Verlagen, lasst die Überhöhungen und Zuspitzungen weg und die Dinge sind weniger angreifbar.
Ich fürchte, da spielt ein bisschen der ökonomische...
Klickt nur nicht so gut.
Der ökonomische Druck, der spielt da, glaube ich, schon eine Rolle.
Absolut.
Wir werden uns natürlich bemühen, hier um eine ausgewogene Überschrift über unser Gespräch. Professor Scherz, ganz vielen Dank für Ihre Zeit. Das war sehr interessant.
Freue mich. Danke.
Bis dann.
Das hat uns bewegt.
So, wir widmen uns heute mal wieder den Vereinsverboten. Wir wissen ja, das ist ein bekanntermaßen ein heißes Eisen. Viele werden sich noch an das Verbot, beziehungsweise das gescheiterte Verbot des rechtsextremen Magazins Compact erinnern, das im Juni 2025 vom Bundesverwaltungsgericht kassiert worden ist, weil das da zu wenig Beweise gegeben hatte dafür, dass sie ein Gesamtangebot liefert hätten, was irgendwie extremistisch wäre. Nun hat am Mittwoch das Bundesverwaltungsgericht das Verbot der Vereinigung Die Artgemeinschaft, Germanische Glaubensgemeinschaft wesensmäßiger Lebensgestaltung e.V. bestätigt. Verboten worden war der Verein bereits im Jahr 2023, im August, durch das Bundesinnenministerium, damals noch unter der SPD-Ministerin Nancy Faeser. Jetzt hat das Gericht entschieden, das Verbot war rechtmäßig.
Der Name klingt erstmal nach Esoterik oder Religionsgemeinschaft, was ja eine Mixtur ist, die man häufiger antrifft. Ne? Das kann man bis in die Nazis zurückverfolgen. Worum ging es denn bei diesem Verein?
Ja, also das hast du schon ganz richtig verstanden. Die Artgemeinschaft verstand sich als so eine germanisch-heidnische Glaubens- bzw. Weltanschauungsgemeinschaft, stützt sich zentral auf ein sogenanntes Artbekenntnis, das auf so einer biologisch verstandenen Einteilung von Menschen in Rassen beruhte.
Das war ganz Neues bei den Nazis.
Genau, wir haben was ganz Neues ausgedacht. Deswegen durften auch nur Leute Mitglied werden, die angeblich nordischer oder fälischer Herkunft werden. Also wir werden auch einigen dubiosen Begriffen auch begegnen, wenn wir über diese Gemeinschaft reden. Die hatten diese Lehre über Jahrzehnte hinweg in so Schriften, Veranstaltungen und eben in ihren internen Strukturen gepflegt. Es gab auch Unterorganisationen, die haben sich Gefährtschaften genannt, Gilden, Freundeskreise. Also es klingt halt alles genau nach dem, was es dann wohl auch war. Ein bisschen deutlicher wird das Ganze noch, wenn man sich anguckt, wer da so die führenden Figuren waren. Ich habe mal geschaut bei der Bundeszentrale für politische Bildung, da gibt es auch einen Eintrag, den ich euch in die Shownotes packe, da kann man das nachlesen. Gegründet von einem Altnazi Wilhelm Kusserow, also auch tatsächlich schon vor einigen Jahrzehnten, relativ kurz nach Gründung der Bundesrepublik sogar, also die waren schon sehr, sehr alt. Und lange Vorsitzender war auch der Rechtsextremist Jürgen Rieger.
Ja, Jürgen Rieger, den Namen kennt man. Warum hat das Bundesinnenministerium den Verein denn jetzt verboten?
Das BMI hat sich dabei auf Artikel 9 Absatz 2 Grundgesetz in Verbindung mit dem Vereinsgesetz gestützt. Und danach können ja Vereinigungen verboten werden, wenn sie sich gegen die verfassungsmäßige Ordnung oder den Gedanken der Völkerverständigung richten. Konkret warf das Ministerium der Artgemeinschaft vor, es habe eine Wesensverwandtschaft mit dem Nationalsozialismus bestanden, vor allem eben durch diese rassistische Ideologie, antisemitische Grundhaltung und auch eine Ablehnung der demokratischen Ordnung.
Die Artgemeinschaft hat dagegen jetzt ja geklagt. Was war denn ihr Argument?
Die haben sich darauf gestützt, erstmal so, dass man ja mit Politik eigentlich gar nichts zu tun habe. So, das ist auch eine sehr, sehr kleine Gemeinschaft gewesen von gerade mal 150 Mitgliedern, glaube ich, hatten die. Und dass man so sein eigenes Süppchen kochen würde und eigentlich eher so eine Religions- bzw. Weltanschauungsgemeinschaft sei, weil man eben so ein bisschen spirituell auch angehaucht ist. Und deshalb könnte man sich eben auf die Religionswahl berufen und nicht wie ein normaler Verein einfach verboten werden. Außerdem hätte man eben keine politischen Ziele verfolgt, sondern nur seine eigenen religiösen Überzeugungen gepflegt. Also das macht das Ganze natürlich auch ein bisschen interessant, weil hier ja jetzt neben Artikel 9 Grundgesetz auch noch dann die Religionsfreiheit tritt, heißt auch nochmal ein zusätzliches Grundrecht, was man natürlich dann auch, wenn man das denn die Argumentation mitgeht, in die Abwägung mit einstellen muss bei so einem Verbot.
Na absolut. Hat das Bundesverwaltungsgericht diese Einordnung als Religionsgemeinschaft denn akzeptiert?
Ja, das klingt erstmal wie so eine fadenscheinige Ausrede. Und ja, interessant fand ich, das Bundesverwaltungsgericht ist den Punkt aber tatsächlich mitgegangen hier. Also die haben gesagt, ja, das ist schon eine Religionsgemeinschaft, haben also anders entschieden, als das BMI das noch begründet hatte. Die gesagt haben, das sei alles vorgeschoben. Aber, und das ist halt der entscheidende Punkt, das ändert im Ergebnis nichts, sagt das Bundesverwaltungsgericht, denn auch solche Gemeinschaften unterliegen eben den allgemeinen Gesetzen und die Vereinsfreiheit kann da auch mit der Schranke des Absatzes 2 auch in so einem Fall beschränkt und dann eben so ein Verein auch verboten werden, selbst wenn es eine Religionsgemeinschaft ist.
Mit anderen Worten, religiös zu sein schützt nicht vor einem Vereinsverbot.
Genau, also es bedeutet eben nicht, dass man jetzt irgendwie davon allem entbunden wäre, sondern man unterliegt im Endeffekt den gleichen Schranken und kann auch verboten werden. Das hat das Gericht relativ klar herausgearbeitet. Ich habe dazu für meinen Artikel, den wir euch auch noch in die Shownotes packen, zu der Entscheidung mit Tristan Bartschak gesprochen. Der ist Professor für öffentliches Recht und Sicherheitsrecht in Passau. Und der sagt, dass es gab tatsächlich mal ein Religionsprivileg im Vereinsgesetz, das dann, glaube ich, im Nachgang der Terroranschläge 2001 gestrichen worden ist zur Terrorismusbekämpfung. Und deshalb sagt er, findet heute auch unproblematisches Vereinsverbot auch auf Religions- und Weltanschauungsgemeinschaften Anwendung, haben also die gleichen Verbotsvoraussetzungen wie sonstige säkulare Vereinigungen.
Was wäre denn aus Sicht des Gerichts jetzt der zentrale Verbotsgrund?
Das Gericht hat halt festgestellt, dass sich die Artgemeinschaft gegen die verfassungsmäßige Ordnung richte und zwar nicht irgendwie so ein bisschen, sondern halt wirklich im Kern, also gegen die Menschenwürde, das Demokratieprinzip und den Rechtsstaat. Und hat gesagt, die Glaubenslehre der Artgemeinschaft stehen offen im Widerspruch zur Menschenwürdegarantie des Grundgesetzes.
Worin genau bestand jetzt der Widerspruch zur Menschenwürde?
Das lag eben daran, dass sie halt nach irgendwelchen biologischen Kriterien Menschen in Arten eingeteilt haben und dieser eigenen Art einen Überlegenheitsanspruch in ihrer Doktrin zugeschrieben haben. Und das hat man, finde ich, nicht ganz so unrecht, als rassistisch bewertet und als mit Artikel 1 unvereinbar.
Das BMI selbst hatte ja stark auf die Nähe zum Nationalsozialismus abgestellt. Reicht so ein Vergleich allein für ein Verbot?
Nee, das sagt das Gericht auch. Also eine bloße Wesensverwandtschaft zum Nationalsozialismus ist für sich genommen kein eigenständiger Verbotsgrund, kann aber natürlich ein wichtiges Indiz sein, etwa dafür, dass Menschenwürde oder Demokratieprinzip verletzt oder abgelehnt werden. Entscheidend ist aber jetzt nicht so der historische Bezug, sondern eben die konkrete Gefährdung der verfassungsmäßigen Ordnung. Und da sagt das Gericht auch relativ klar, diese Artgemeinschaft greife, das ist der Wortlaut, das Geschäftsmodell des Nationalsozialismus auf. Und es zeige sich wohl auch in einem älteren Entwurf zu so einem Zukunftsprogramm einer kommenden Zeit, was die mal geschrieben hatten. Und darin wird eine Volksgemeinschaft ausschließlich anhand rassischer Kriterien definiert. Und nur diesen Volksgefährten wird auch eine Teilhabe am politischen Prozess eingeräumt. Diese Nähe zum Nationalsozialismus hat das Gericht so konkret belegt mit Liedtexten, Publikationen, internen Chats und Veranstaltungen, die da stattgefunden haben. Und das haben die halt auch alles einfach abgedruckt, also Rassenideologien und sowas, irgendwelche NS-Kinder- und Jugendliteratur haben sie neu herausgegeben. Also man kann sagen, die haben sich auch nicht wirklich versteckt. Hinzu kam dann auch noch, dass sie heutzutage auch immer noch mit Rechtsextremen gut vernetzt sind.
Nun war diese Artgemeinschaft ja mit 150 Mitgliedern ganz schön klein. Sind solche neurechten Vereine eine eher kleine Nische oder sind sie ein größeres Problem?
Das scheint mir ein größeres Problem zu sein. Ich habe nämlich bei den Kolleginnen und Kollegen der Zeit gerade noch eine sehr interessante Reportage gelesen, die ich euch nicht vorenthalten wollte. Die packe ich auch mal in die Shownotes, auch wenn sie hinter Paywall ist. Aber falls ihr ein Abo habt, lest euch die gerne mal durch. Da geht es um den Jugendbund Jungadler, nennen die sich, der dem Bericht zufolge im Verdacht steht, Minderjährige bei so einer gemeinsamen Brauchtumspflege und Ausflügen. Das ist ganz lustig, ne? Da gibt es dann Fotos, wo die Mädchen dann alle in langen traditionellen Gewändern rumirren und dann irgendwie Beeren sammeln und sowas im Wald und versuchen da wohl die Leute zu indoktrinieren. Also die Leute meint dann wirklich Kinder und Jugendliche zu indoktrinieren und so mit völkischen und rassistischen Theorien. Und solche Gemeinschaften gibt's wohl mehrere und die sind halt immer sehr, naja, so klandestin am Rande der Gesellschaft, operieren so ein bisschen, wollen auch gar nicht so wirklich wahrgenommen werden, wollen so für sich bleiben. Aber da eben die Leute dann halt abgeschirmt von vom Rest der Welt sozusagen indoktrinieren. Und das ist wohl zunehmend ein Phänomen, was auch auf dem Radar der Sicherheitsbehörden und der Verfassungsschutzämter auftaucht und wo man sich auch wohl zunehmend für interessiert. Gleichzeitig sind die aber auch sehr schwer greifbar und sehr schwer einsehbar, weil man eben erstmal von ihnen wissen muss und dann halt auch in den inneren Zirkel erstmal reinkommen muss. Ich habe danach auch Herrn Bartschak von der Uni Passau gefragt und er sagte, die Gefahr für Staat und Gesellschaft durch völkische Gruppierungen liegt auf der Hand. Das gilt namentlich dann, wenn hier Parallelgesellschaften zu entstehen drohen, die Kinder und Jugendliche bereits früh mit rechtsextremen, antisemitischen oder sonst rassistischen Weltbildern infizieren können. Es sei für ihn vor allem Aufgabe der Verfassungsschutzbehörden der Länder, hier genauer hinzuschauen und eben Hinweisen nachzugehen und Beweismaterial zu sammeln, was dann auch für so ein Verbotsverfahren genutzt werden kann.
Aber kommt man mit Verboten gegen neurechte Strukturen wirklich an? Ich bin ja ein bisschen skeptisch, gerade wenn das solche vermeintlich harmlosen Strukturen sind.
Ja, das ist ja auch im Endeffekt, erstmal muss man natürlich so ein Verbot durchkriegen und dann kommt ja noch hinzu, dieses Argument hier auch beim Parteiverbot, ne? So Verbote beseitigen Strukturen, aber nicht die Ideologie, das sagt auch Herr Bartschak. Ja. Und insofern sagt er, sei ihre Reichweite natürlich von vornherein begrenzt. Die Zeit hat auch berichtet in der genannten Reportage, dass in der Geschichte unserer Bundesrepublik schon mehrere Vereine mit so nationalsozialistischer Prägung verboten worden sind, sich danach aber teilweise eben unter anderem Namen einfach neu gegründet haben und dann wirklich auch Jahre bis Jahrzehnte lang unbehelligt weiter operieren konnten, weil eben die Sicherheitsbehörden dann gesagt haben, gut, ist jetzt verboten, ist erledigt. Dann hat man sich abgewandt und dann ging das aber einfach alles so weiter, nur mit einem neuen Namen. Mhm. Gleichwohl, sagt Bartschak, und das will ich euch hier auch nicht verheimlichen, erfülle das Vereinsverbot eine unverzichtbare Funktion für die freiheitlich-demokratische Grundordnung. Also er sagt jetzt, es ist alles nicht sinnlos, sowas zu verbieten. Es zieht nämlich eine Grenze zwischen politischer Freiheitsausübung einerseits und wehrhafter Verfassungsstaatlichkeit andererseits. Und sagt auch im Vergleich mit Grundrechtsverwirkung und Parteiverbot, das sind ja so andere Maßnahmen gegen politische Organisationen oder Personen, die man da in Betracht ziehen kann, hat das Vereinsverbot zudem durch seine relativ hohe Zahl von Anwendungsfällen bis in die jüngste Vergangenheit eine erhebliche praktische Bedeutung erlangt. Also das ist sicherlich kein stumpfes Schwert, wie diese Entscheidung auch zeigt, aber ich glaube, um gegen diese Parallelstrukturen was zu machen, das wird alleine wird man mit Vereinsverboten nicht hinbekommen.
Einerseits, andererseits.
Die Woche stand für mich auch so ein bisschen unter dem Motto Don't mess with Juraprofessoren. Das Bundesverfassungsgericht hat am Montag noch eine Entscheidung veröffentlicht, die wir jetzt hier nicht länger ausbreiten wollen, aber die auch ganz interessant ist und die wir euch in die Shownotes packen. Die Konstanzer Jurafakultät hat nämlich die Zweitveröffentlichungspflicht für akademische Arbeiten gekippt an ihrer eigenen Uni in Karlsruhe. Und am gleichen Tag kam die Entscheidung, über die wir jetzt reden wollen, nämlich vom VG Koblenz. Da ging es auch um einen Juraprofessor, aber in der Sache um die Rechtmäßigkeit deutscher Grenzkontrollen an der luxemburgisch-deutschen Grenze. Da hatte besagter Juraprofessor, der an der Universität des Saarlandes lehrt und offensichtlich regelmäßiger Grenzgänger ist, was in dem Gebiet naheliegend ist, geklagt, weil er im Juni 2025 mit einem Linienbus aus Luxemburg nach Deutschland eingereist war und auf einem Rastplatz einer Stichprobenkontrolle unterzogen worden war. Hintergrund Also Deutschland hat ja Grenzkontrollen eingeführt unter dem BMI von Alexander Dobrindt und hatte die dann von März bis September 2025 verlängert gehabt. Und da in diesem Zeitraum fiel es eben, diese Stichprobenkontrolle, der Herr Professor da zum Opfer gefallen ist. Und er hielt das eben für unionsrechtswidrig und das VG Koblenz hat ihm damit jetzt auch recht gegeben.
Lass uns noch mal kurz klarziehen, warum es Grenzkontrollen innerhalb des Schengen-Raums geben kann, was ja eigentlich der Schengen-Raum gerade vermeiden soll. Worauf stützt sich Deutschland dabei?
Deutschland hat sich dabei auf Artikel 25 des Schengener Grenzkodex gestützt. Danach dürfen Mitgliedstaaten Binnengrenzkontrollen einführen oder verlängern, wenn eine ernsthafte Bedrohung der öffentlichen Ordnung oder der öffentlichen Sicherheit besteht. Zum Beispiel eben durch eine plötzlich stark ansteigende unerlaubte Migration.
Und warum hat das Gericht gesagt, das reicht hier nicht?
Ja, das VG Koblenz erkennt zwar schon an, dass die Mitgliedstaaten dann Beurteilungsspielraum haben, also dass die letzten Endes auch irgendwie selber ein Wörtchen mitreden dürfen, ob sie denn jetzt durch Migration stark belastet sind. Aber sagt auch, Deutschland habe diesen Beurteilungsspielraum hier überschritten, beziehungsweise habe seine Beurteilung, vielleicht sagt man es besser so, nicht richtig begründet. Denn entscheidend war, dass in den Notifizierungsschreiben, was das BMI dann auch an die EU-Kommission geschickt hat, zwar die Migrationszahlen genannt worden waren, aber gar nicht ins Verhältnis gesetzt worden sind zu den personellen und organisatorischen Kapazitäten, die die Behörden haben. Und na klar, so eine reine Zahl sagt erstmal nichts aus. Es ist schon ein Unterschied, ob das dann Luxemburg trifft oder ob es Deutschland trifft, diese Zahl an Migrantinnen und Migranten. Und so ließe sich, sagt das Gericht, eben gar nicht prüfen, ob die Behörden in Deutschland wirklich erheblich unter Druck gestanden hatten, wie es die Norm fordert.
Das klingt ja immer so in solchen Fällen danach, als würde nur die Dokumentation fehlen und sozusagen das Beibringen von Beweisen dafür, dass so ein erheblicher Druck bestanden hat. Ist denn das dann trotzdem ein valides Argument oder ist es auch kein Argument oder hat sich das Gericht schlicht davor gedrückt, jetzt zu sagen, ob das ein Argument ist oder nicht?
Ja, also ich denke, gedrückt hat es sich nicht, weil das natürlich schon zu Recht sagt, okay, ihr müsst uns aber auch eine Tatsachengrundlage geben, auf der wir das beurteilen können, ne? Weil sonst kann ich natürlich viel behaupten. Letzten Endes kann man eigentlich nur sagen, vielleicht ist es ein reines Begründungsproblem und in der Sache ist es tatsächlich so, vielleicht ist es aber auch ganz anders. Da muss natürlich auch das BMI mit seiner Übersicht über die sämtlichen Behörden und so kann das natürlich am besten beurteilen. Die können sich halt die Informationen beschaffen. Und dass sie das hier eben nicht getan haben, beziehungsweise dem Gericht auch nicht vorgelegt haben, das kritisiert das VG Koblenz. Und dass man auch diesen Abwägungsprozess zur Verlängerung der Kontrollen gar nicht nachvollziehbar gemacht habe. Er sagt also, wenn der Staat seinen Beurteilungsspielraum da in Anspruch nimmt, dann muss er eben schon auch transparent darlegen, wie er jetzt zu dieser Einschätzung kommt, damit das eben gerichtlich überprüfbar ist. Und wenn er das nicht tut, dann geht das zulasten des Staates. Das BMI hatte auch auf schwere Straftaten verwiesen, so als Begründung, warum man jetzt irgendwie, also schwere Straftaten durch geflüchtete Menschen, weshalb man jetzt irgendwie die Grenzen in Anführungszeichen zumachen müsse. Aber auch da hat das VG gesagt, einzelne schwere Straftaten von ausländischen Staatsangehörigen belegten keine generelle Überforderung der Sicherheitsbehörden, sondern es braucht eine strukturelle, aktuelle Bedrohungslage und nicht nur einzelne Ereignisse.
Ein Punkt war auch die Anforderung der plötzlichen Entwicklung. Was meint das Gericht damit?
Genau, das ist auch ein ganz interessanter Punkt an der Entscheidung hier, der vielleicht auch ein bisschen neu ist. Denn die EU hat ja 2024 den Schengener Grenzkodex nochmal reformiert, eben um den Mitgliedstaaten da mehr Handhabe zu geben, um Migrationsströmen umzugehen, die plötzlich anbrechen. Und das war jetzt, glaube ich, so ein bisschen das erste Urteil zu diesem neuen Normenregime. Vorherige Gerichtsurteile hatten die Grenzkontrollen auch schon für unionsrechtswidrig erklärt, allerdings auf der Grundlage des alten Schengener Grenzkodex. Und jetzt hat der Artikel 25 Absatz 1 Satz 2 Buchstaben bekommen, unter anderem den Buchstaben C. Und der gestattet nun explizit Binnengrenzkontrollen in der außergewöhnlichen Situation einer großen und plötzlichen Migrationsbewegung. Heißt aber, die müssen auch wirklich aktuell und unvorhersehbar sein. Das VG Koblenz sagt aber, wenn Migrationsbewegungen schon längere Zeit auf gleichbleibendem Niveau stattfinden oder sogar rückläufig sind, wie das ja auch in jüngerer Vergangenheit der Fall war, dann fehlte diese Plötzlichkeit. Und genau das war hier der Fall und deswegen fehlte da auch aus Sicht des Gerichts ein zentrales Tatbestandsmerkmal dieser neuen Norm.
In diesem Fall ging es ja um einen Juraprofessor und es war aber interessanterweise auch nicht der erste Juraprofessor, der gegen Grenzkontrollen klagt. Ist das jetzt also eher so ein Streit für Akademiker oder wirklich wichtig? Also als ich diese Meldung gelesen hatte über diese Juraprofessoren, die sich dann da streiten, dachte ich mir so, naja komm, aber worum geht's da jetzt wirklich? Oder geht's da nur darum, dass ein Juraprofessor auch mal so einen Beamten zeigen will, wo der Frosch die Locken hat?
Ja, also ich glaube, wahrscheinlich haben sie sich da wirklich den Falschen ausgesucht. Es ist aber trotzdem nicht unwichtig. Einerseits ist es natürlich politisch wichtig. Deswegen hat das BMI da auch ganz zackig drauf reagiert und sofort öffentlich angekündigt, in Berufung gehen zu wollen, weil man das jetzt und natürlich wieder mit der Argumentation, ja, das ist eine Einzelfallentscheidung und das hat jetzt überhaupt keine generelle Aussagekraft über unsere Grenzkontrollen und so. Es ist aber auch rechtlich bedeutsam, weil es eben um diesen Einschätzungsspielraum der Staaten geht und wie sie den halt belegen müssen. Und da hat Herr Dobrindt dann vielleicht auch so ein bisschen seine persönliche Meinung zum rechtlichen Leitbild erhoben oder das, was auch vielleicht irgendwie politisch opportun war, weil man eben sagen wollte, so, wir machen jetzt die Grenzen dicht, das, was wir halt im Wahlkampf immer erzählt haben. Ich habe zu dem Thema auch nochmal den Konstantin Ruschka, Migrationsrechtler von der Evangelischen Hochschule in Freiburg, angefragt. Und der sagt, es wäre sogar zu hoffen, dass das BMI in Berufung geht, damit man das nämlich mal weiter klären kann, weil das VG Koblenz klar gemacht habe, dass es die Voraussetzungen für die Wiedereinführung von Grenzkontrollen für nicht ausreichend geklärt halte. Also das wäre dann eben jetzt eine Möglichkeit in der Berufung, dann diese Frage, wie jetzt dieser neue Artikel 25 des Schengener Grenzkodexes auszulegen ist, vielleicht auch im Endeffekt dann mal dem EuGH zur Klärung vorzulegen. Er gehe aber davon aus, dass die Grenzkontrollen auf jeden Fall weitergehen werden, hoffe aber, dass man zumindest eine erneute Verlängerung jetzt im Herbst 2026 dann mal da Abstand von nehmen würde, sagt er, weil das eben auch sehr personal- und ressourcenintensiv ist. Also da sind ja auch zig Polizisten die ganze Zeit unterwegs an den Grenzen, die das alles da irgendwie managen müssen. Und er sagt, ein guter Zeitpunkt dafür wäre natürlich die neu anzuwendende Rechtslage nach dem GEAS, ab Juni 2026 jetzt. Das war ja auch eigentlich immer so ein bisschen, was das BMI gesagt hat, wir machen das jetzt mal, bis das neue europäische Migrationsregime greift und dann wird alles gut.
Also so ein Thema, was ja im ganz engen Zusammenhang mit den Grenzkontrollen steht, sind ja diese besonders umstrittenen Zurückweisungen an den Grenzen, die das BMI ebenfalls angeordnet hat. Wir haben letztes Jahr in Folge 56 unter anderem drüber gesprochen. Was ist denn daraus geworden?
Das habe ich mich auch gefragt, weil es ist irgendwie so still um dieses Thema geworden, finde ich. Weil das war ja der große Aufreger damals, die Zurückweisung an den Grenzen. Da schicken wir Leute ohne geprüften Asylantrag, ohne Prüfung der Zuständigkeit einfach wieder zurück. Die Österreicher haben sich tierisch aufgeregt, das weiß ich noch genau. Und dann habe ich so drüber nachgedacht und dachte, Mensch, da hat man lange nichts mehr von gehört. Es gab ja ein Verfahren vor dem VG Berlin. Da hatten drei Somalier einen Eilantrag eingereicht und haben auch Recht bekommen in diesem Eilverfahren, dass die Zurückweisung ohne Prüfung des Asylantrags beziehungsweise der Zuständigkeit für den Asylantrag, wie das nach Dublin-Verfahren ja notwendig wäre, dass das eben gegen europäisches Recht verstoße. So, danach ist das Ganze aber dann irgendwie total versandet. Also von diesen drei Somaliern, die sind dann im Endeffekt auch eingereist dann nach Deutschland und hatten dann aber, weil sich das für sie ja dann quasi erledigt hatte, denn sie waren dann ja in Deutschland.
Ja, ja, eben.
Also dann beißt sich so ein bisschen die Katze in den Schwanz. Eine Frau hatte dann allerdings noch erwogen, eine Hauptsacheentscheidung anzustrengen, ist dabei von Pro-Asyl unterstützt worden. Pro-Asyl, muss man sagen, hat ja damals händeringend nach Leuten gesucht, die für so eine strategische Prozessführung, nennt man das ja, gegen das BMI taugen. Also hat nach Fällen gesucht, mit denen man quasi dann gerichtlich klären lassen kann, dass das alles so nicht geht und Dobrindts Praxis rechtswidrig sei. Problem war nur auch so ein bisschen mit ihrer Klage, dass jetzt ja nur noch eine Feststellungsklage möglich war, ne? Weil sie war ja in Deutschland, also sie hatte ja eigentlich ihr Ziel erreicht. Und Feststellungsinteresse, ja, das geht in bestimmten Fallgruppen. Wir erinnern uns alle noch so ein bisschen aus dem Verwaltungsrecht mit Feststellungsklagen. Unter anderem eine schwere Grundrechtsverletzung, aber da sind die Gerichte sehr restriktiv. Deswegen war das alles rechtlich so ein bisschen wackelig. Die Kollegin Janina Schäfer aus der Bergaktuell-Redaktion hat da letztes Jahr im November zuletzt nochmal nachgehakt. Da war irgendwie alles so ein bisschen unklar, ob man das jetzt wirklich probieren will. Was mich auch überstaunt hat, war, dass Pro Asyl und auch die Anwältin dieser Somalierin da alle sehr verdruckst waren. Also die haben sich da gar nicht äußern wollen zu diesem Verfahren, was ja total untypisch ist für NGOs, die ja normalerweise davon ja auch leben, ihre Verfahren so ein bisschen in die Öffentlichkeit zu tragen. Ich habe dann mal geschaut, ob es da irgendwie noch andere Fälle gibt, weil ich dachte, es müsste ja eigentlich mehrere zig Klagen geben, wenn das irgendwie...
Das war damals befürchtet worden. Das hieß so, das ist die erste von x Klagen, die da kommen werden. Jetzt kommt eine Prozesswelle. Das erinnere ich noch sehr konkret.
Genau, aber irgendwie. Das ist halt überhaupt nicht passiert. Also es gibt halt Klagen gegen diese Grenzkontrollen, aber das sind halt irgendwie diese zwei Juraprofessoren, die pendeln. Eine Aktivistin und auch irgendwie...
Ja, es ist ein bisschen was anderes, als man sich das vorgestellt hatte. Wir hatten doch geglaubt, dass da irgendwie lauter Leute jetzt, die da Grenzüberschreitungen machen, klagen mit Hilfe von lauter NGOs. Ja. Und dann sind es am Ende zwei Juraprofessoren wegen... Ja, also das ist ein bisschen
arm. Das ist alles ein bisschen wenig. Und dann habe ich auch Konstantin Ruschka gefragt, was ist denn da los? Warum passiert denn da nichts? Und er sagt, einerseits ist es so, dass selbst das BMI jetzt in diesem Verfahren, in diesem Koblenzer Verfahren gesagt hat, weshalb das auch Unionsbürger hier nicht so betreffen will. Ja, diese Kontrollen wären ja auch total unsystematisch und lückenhaft, weshalb das sowieso die wenigsten heute treffen würde. was ich auch schon eine interessante Argumentation finde.
Ja.
Und deshalb sagt Ruschka, gibt es auch wenig Sinn für die Leute dagegen zu klagen, um eine Einreise zu erreichen, weil denen ist ja egal, ob sie das auf rechtlichem Wege hinkriegen, die wollen ja einfach nur ins Land. Das heißt, ja. Asylsuchende haben gar kein Interesse, da jetzt monatelang irgendwie vor Gericht zu ziehen, um dann vielleicht offiziell einreisen zu dürfen.
Also das Argument hatten wir auch schon mal im Podcast, dass jemand da sagt, ich will jetzt nicht den Namen sagen, um es nicht falsch zuzuordnen, aber so nach dem Motto, so wenn es nicht klappt, dann geht man halt wieder zurück und geht nochmal wieder rein und probiert es nochmal. Also das ist ja einfacher, als irgendeinen blöden Prozess anzustoßen.
Genau, also Ruschka sagt auch, es gibt da genügend Möglichkeiten, einfach kurzfristig nach einer Kontrolle es halt nochmal zu probieren. Und sagt auch, die Zahl der registrierten Asylanträge an der Grenze sind auch stark zurückgegangen. Was, meint er, die Vermutung zulässt, dass Schlepper mit den Grenzkontrollen beziehungsweise im Angebot, diese zu umgehen, jetzt auch zusätzliches Geld machen. Ja, also wie gesagt, das BMI sagt selber, die Kontrollen sind irgendwie total lückenhaft und wenn dann auch noch das Geschäft der Schlepper angekurbelt wird und dafür auch noch zig Polizisten die ganze Zeit rotieren müssen, ich weiß nicht. Also ich glaube, ob das alles so sinnvoll ist, kann man jedenfalls trefflich drüber streiten.
Wie meinen?
Nein heißt nein. Das ist die Regel für einverständliche sexuelle Handlungen im deutschen Strafrecht. Das Wollen darf sozusagen unausgesprochen bleiben, was aber zu Beweisschwierigkeiten, Missverständnissen und, so sieht es die Kritik, Strafbarkeitslücken führen kann. Ja heißt ja, lautet die Regel in manchen Ländern wie Frankreich, Finnland, Luxemburg und die Niederlande und das soll künftig in der ganzen EU gelten. Das forderte jetzt jedenfalls das Europaparlament in einem Beschluss vom Dienstag. Es gab eine sehr große Mehrheit, 447 Stimmen dafür, 160 dagegen und 43 Enthaltungen. Der Beschluss richtet sich jetzt an die Mitgliedstaaten, die sich immer noch auf gewaltbasierte Definitionen von Vergewaltigung stützen, heißt es in einer Mitteilung des Parlaments. Und da muss man hinzufügen, looking at you, Germany. Denn bei uns ist es tatsächlich auch so. Hier sind es die Grünen, die seit längerem sagen, ein Ja heißt Ja, gehört ins Strafrecht. Das Parlament betont weiterhin, dass weder Schweigen, mangelnder Widerstand, das Fehlen eines Neins, vorherige Zustimmung, früheres sexuelles Verhalten, noch eine aktuelle oder frühere Beziehung als Zustimmung ausgelegt werden dürfen. Ja, das sind alles eben so Fälle, bei denen es bei uns dann schwierig wird. Ferner geht es auch darum, dass man Traumareaktionen richtig bewerten soll. Also da wird immer die Rede sein von Erstarren, also so einer Schockstarre in solchen kritischen Situationen oder die, das war mir neu, Fawn-Reaktion. Fawn, F-A-W-N, bedeutet im Englischen Rehkitz, aber als Verb auch Katzbuckeln. Und das ist wohl eine auch eine Traumareaktion, die dazu führt, dass man also extrem liebedienerisch auftritt gegenüber dem dann ja eher Gewalttätigen im weiteren Sinne, Partner, und sich entschuldigt für Dinge, die man nicht gemacht hat und so. Also ja, kurzum, vor Schock in die Knie geht.
Ja, also es geht so ein bisschen darum, dass die Frauen dann in dem Schock der Situation dann irgendwie auch nicht schaffen, Nein zu sagen.
Was sie ja nach Strafrecht
jetzt
müssten.
Also irgendeine geäußerte Ablehnung
genau. Nach
deutschem Recht müssten, um dann vom Sexualstrafrecht geschützt
ganz
zu sein
genau. Gegen
den Übergriff, den mutmaßlichen, ne?
So, und der EP-Beschluss umfasst jetzt so drei große Aspekte. Das eine ist der Rechtsrahmen, das ist das, was uns hier natürlich besonders interessiert, aber auch die Aufforderung, mehr für die gesundheitliche und psychologische Versorgung zu machen, kostenlose Unterstützungsdienste anzubieten, Krisenzentren etc. Und man möge auch drittens das Bildung und Bewusstsein schärfen, und zwar bei Justizrechtsanwälten, aber auch im Gesundheitswesen, Maßnahmen zu ergreifen gegen Vergewaltigungsmythen und Incel-Propaganda im Netz. Also Incels, das sind die Männer, die unfreiwillig Jungfrau sind oder ohne Sex auskommen müssen und dann ihren Frauenhass im Netz freien Lauf lassen. Looking at you, Andrew Tate zum Beispiel. Also solche Leute sind das. Und da soll man auch was gegen machen.
Ja, es gab ja auch eine große Netflix-Doku jetzt über diese Manosphere, diese Männerrechtsszene, die ja auch sehr eng verwoben ist mit der Incel-Szene.
Ja, da sind wir wieder beim Thema Rechtsextremismus. Also das ist, da gibt es Querverbindungen.
Es trifft sich alles wieder irgendwo. Aber über diese rechtliche Änderung, da diskutieren auch wir ja in Deutschland schon länger. Ne? Also das ist ja immer wieder so ein Thema, was besprochen wird. Reicht Nein heißt Nein, brauchen wir Ja heißt Ja, aktive Zustimmung zum Geschlechtsverkehr. Wenn man das jetzt machen würde, so wie das EP das fordert, wie würde sich das denn konkret auswirken?
Ja, also vor allen Dingen muss man, glaube ich, ein Missverständnis ausräumen, dem ich, als ich das erste Mal von Ja heißt Ja hörte, als ich die Diskussion das erste Mal so Deutschland erreichte, dass man jetzt einen Vertrag schließen müsse. Ja, also ich habe mir auch gedacht, was kommt als nächstes? Ein Cookie-Banner? Also man kommt da schnell in so eine leichte Verhöhnung der Situation, weil es ja auch erstmal bürokratisch klingt. Aber es geht eben nicht um einen schriftlichen oder sonst wie gedacht Vertragsschluss beim Sex. Ich empfehle dazu dazu ein Gespräch mit Professor Elisa Hofen beim WDR. Das kann man sich auch als Audiodatei runterladen und durch die AI transkribieren lassen, wenn man das denn möchte und keine Lust hat, sich das Ganze anzuhören. Und so ein paar wichtige Dinge, die illustrieren das, die dann die Frau Hofen da erklärt. So kann die Zustimmung verbal erteilt werden durch ein Ja, aber eben auch konkludent, einfach durch Mitmachen, also durch die aktive Teilnahme. Das bedeutet, also man muss es nicht aussprechen, sondern die Fälle, dass jetzt zum Beispiel zwei Menschen... Also
man muss sich nicht vorher die Hand geben und beide sagen, ja, du darfst.
Genau, also so ein Formalismus, den man dann gerne vor Augen hat, wenn es darum geht, so macht man erstmal eine Zustimmungsvereinbarung und so. So ist das nicht. Also wenn zwei Menschen übereinander herfallen, das ist ein Beispiel, das von Frau Hofen vom WDR dann aufgreift, also von der Moderatorin aufgreift, dass sie dann übereinander herfallen, so wenn selbst wenn dann kein Wort gesprochen wird, ja, auch das wäre dann ja heißt ja und wäre eine klar zum Ausdruck gebrachte Zustimmung. Sie sagt aber auch einschränkend, und das ist dann sozusagen gleich so ein bisschen Wasser in den Wein, die Probleme in solchen Fällen sind ja immer die Beweisbarkeiten. Also ja, jeder, der mal.
Das habe ich auch eben schon gedacht. Also genau, wie willst du denn? Gerade wenn es um konkludentes Verhalten geht, ne, das ist dann auch wieder total schwierig. Und in genau. der Regel sind ja einfach nur zwei Menschen im Raum. Ne? Also
genau, das Problem, zwei Menschen im Raum, das bleibt halt stehen. Und ich kann mich noch gut erinnern, im Referendariat hatte ich irgendwann mal so eine Sexualstrafsache und diese Akte hat sich also alle 10 Minuten um 180 Grad gedreht. Und man fragte sich, was ist jetzt denn nun wirklich passiert? Und mit jedem Zeugen wurde es irgendwie anders. Und in der Regel hast du ja nur zwei. Also dann musst du dann, also ist sehr, sehr schwierig. Und dieses Problem bleibt natürlich da, wenn du jetzt ein Ja nachweisen musst. Das ist also insofern nur ein bisschen verschoben. Der Täter könnte zum Beispiel sagen, wieso, sie hat doch genickt, sie hat doch mitgemacht. So, und dann bist du wieder auf Los zurück und musst von vorn anfangen. Das wird also dann trotzdem nicht ganz leicht sein. Sie sagt aber auch, die mittelbaren Auswirkungen so einer Änderung sollte man nicht unterschätzen. Also zum Beispiel ganz illustrativ die Befragung des Opfers bei der Polizei oder bei der Staatsanwaltschaft. Da muss man dann eben nicht fragen, haben Sie denn Nein gesagt? Und dann muss das Opfer völlig verstört, traumatisiert irgendwie einräumen, dass es leider nicht Nein gesagt hat. Insofern also ein bisschen Selbstschuld ist, um es mal böse zuzuspitzen. Sondern man kann einfach nur fragen, haben Sie denn zugestimmt? Und dann kann sie einfach die Betroffene oder auch der Betroffene sagen, nein. Und dann geht es von dort aus weiter. Das ist also schon eine ganz wesentliche Änderung des Ganzen, weil es ja nun auch immer eine große Schamproblematik da gibt. Das Problem ist dann auch noch, was passiert denn eigentlich, wenn während des Geschlechtsverkehrs die Zustimmung entfällt? Ja, auch über sowas muss man sich dann als Jurist Gedanken machen. Gerade dann, wenn Praktiken gewechselt werden und eine Praktik okay war und die nächste aber vielleicht nicht. Da muss man ja im Grunde eigentlich immer wieder die Zustimmung einholen. Und das ist natürlich tatsächlich ein bisschen sehr schwer, wenn man denn dann einmal ein Ja hatte, ob nun ausdrücklich oder konkludent, und das dann mittendrin entfällt, aber nicht ausdrücklich, also ne, dann wird ja nicht ausdrücklich das Nein verlangt, sondern zukünftig würde es dann so sein, dass weiterhin ein Ja da sein muss. Also da kommt man dann schon ins tiefe Gras.
Ja, das Thema ist ja in Deutschland auch immer sehr umstritten gewesen. Wie wurde denn dieser Beschluss des EP jetzt aufgenommen?
Ja, interessanterweise gab es nicht so viel Reaktion, jedenfalls habe ich nicht so viele gesehen. Also, dass die Grünen das super finden, ist klar. Die haben dafür schon lange getrommelt und hatten jetzt auch vor kurzem einen Antrag eingebracht, also die Bundestagsfraktion. Die verweisen da auch auf die Rechtsgrundlagen, die eigentlich zu einer Pflicht führen, diese Rechtsänderung vorzunehmen. Artikel 36 Absatz 1 der Istanbul-Konvention zum Beispiel und auch die Rechtsprechung des EGMR deuteten darauf hin, dass das jetzt sein müsse. Es gibt tatsächlich eine Reaktion aus der CDU, allerdings aus dem Europaparlament und deswegen bedingt aussagekräftig von Verena Mertens. Die sagte, ich glaube, die modernen Gesellschaften werden sich da anpassen. Ich habe da überhaupt gar keine Zweifel. Ja, bin ich nicht so sicher. Da kann sie sich mal mit ihren Kollegen aus der CSU unterhalten. Susanne Hiel etwa.
Ist immer so ein bisschen noch der Kontrast zwischen Parlamentariern in Brüssel und in Berlin oder in Bayern zum Beispiel. Ne? Das ist eben schon die gleiche Parteifamilie, aber doch was anderes.
Genau, in der Bundestagsdebatte konnte man dann auch ein bisschen sehen, wo die Graben entlanglaufen. Susanne Hiel von der CSU hat er sich da geäußert zum Entwurf der Grünen, der ja auch ein Jahr-für-Jahr-Entwurf ist. Und er sagte, der vorliegende Entwurf lässt offen, wie die Form der Zustimmung sein soll, ausdrücklich oder konkludent. Das wurde von den Grünen übrigens bestritten. Also da gibt es dann Streitigkeiten, wie man das noch auslegen soll. Das würde uns zu Unsicherheiten führen und man bräuchte da präzise und nachvollziehbare Regelungen, weil das Sexualstrafrecht ja so sensibel sei. Und Herr Fechner von der SPD, der verwies sozusagen konkludent auf die Union. Er sagte, in der SPD-Fraktion sei man offen für eine ernsthafte Diskussion über die Ja-heißt-Ja-Lösung. Und ansonsten hat er ein bisschen um sich geschlagen, aber nicht sich sehr konkret dazu geäußert. Also ich habe ein bisschen das Gefühl, man duckt sich weg, weil man weiß, das könnte jetzt tatsächlich wahrscheinlich auch noch Kulturkampfgräben aufreißen. Denn wo die AfD bei den dem Thema steht, kann man sich wahrscheinlich vorstellen. Mhm. Insofern glaube ich persönlich jetzt auch nicht, dass es da politisch etwas geben wird, nicht auf Ebene des Bundestags.
Ja. Ja, und das EP kann ja auch letzten Endes viel fordern, aber die EU gleichzeitig wenig machen, denn die Kompetenz im Bereich des Strafrechts ist ja doch sehr, sehr begrenzt, ne?
Ganz genau. Also das ist so ein bisschen die Frage, was soll die jetzt machen? Also die Kommission hat jetzt 3 Monate Zeit, darauf zu reagieren und was zu sagen, muss aber natürlich nichts machen, das wissen wir alle. Aber sie dürfte es wahrscheinlich auch nicht. Also Artikel 83 AEUV ist da die Norm ins Glück. Zuständigkeit der EU für Strafrechtsvereinheitlichung, und die besteht nur in Fällen besonders schwerer Kriminalität, die eine grenzüberschreitende Dimension haben. Ja, du guckst zweifelnd, da kann man sich sicherlich auch was vorstellen, aber es ist wahrscheinlich nicht der Normalfall in solchen Fällen. Und deswegen, ja, wird es wohl erstmal so bleiben, bis wir vielleicht der eins eine andere Bundesregierung haben, die das machen würde. Denn tatsächlich die Parteien außerhalb der Union und außerhalb der AfD natürlich, die wären da sicherlich für zu haben, so eine Änderung herbeizuführen. Den Grünen-Antrag, das Interview mit Frau Hoven und natürlich den EP-Beschluss findet ihr in den Shownotes.
Die gute Nachricht.
Ja, zum Schluss haben wir, wie der Jingle schon ankündigt, eine gute Nachricht für euch. Ganz frisch aus Luxemburg eingetroffen vorhin. Der EuGH hat das Fernsehen im Seniorenheim gerettet, kann man glaube ich sagen. Er hat nämlich zu entscheiden gehabt, ob ein Seniorenheim eine öffentliche Wiedergabe vornimmt und dementsprechend eine extra Lizenz von der GEMA braucht, wenn es TV- und Radioprogramme über eine eigene Kabelanlage in die Zimmer der Bewohner weiterleitet. Der EuGH hat sich jetzt aber auf die Seite der Senioren gestellt und gesagt, nee, das braucht man nicht.
Was war denn der konkrete Fall? Was ist da genau passiert und warum musste der EuGH ran?
Also ich habe mich erstmal, als ich das gesehen habe, gefragt, so wie kann das eigentlich heute noch nicht entschieden sein? Also das ist ja so eine Frage, die sich eigentlich fast aufdrängt bei allen möglichen Arten von Einrichtungen. Ist wohl schon eine Sache, die einfach sehr, sehr lange prozessiert wird und jetzt beim BGH lag. Geklagt hatte eben die GEMA gegen den Betreiber eines Seniorenwohnheims in Deutschland, was halt eben so einen Satellitenschüssel auf dem Dach hat und dann das Programm halt in die Zimmer, die Bewohner haben alle einen eigenen Fernseher, dann weiterleitet. Und die können dann da auf ihren Zimmern gucken. Und die GEMA war jetzt der Meinung dafür, für diese Weiterleitung bräuchte man eben nochmal eine urheberrechtliche Lizenz. Und der BGH hat es angeguckt, war sich selber sehr unsicher, was das Europarecht dazu sagt, und hat das eben dem EuGH vorgelegt.
Also Weiterleitung, oder ging es jetzt um öffentliche Wiedergabe aus der InfoSoc-Richtlinie?
Genau, das ist der entscheidende Punkt, die InfoSoc-Richtlinie, Artikel 3 Absatz 1. Und danach haben eben Urheber das ausschließliche Recht, jede öffentliche Wiedergabe ihrer Werke zu erlauben oder zu verbieten. Und der EuGH muss jetzt halt eben klären, ob diese interne Weitersendung dem und Seniorenheim da eben drunter fällt und greift da auf so eine Zwei-Stufen-Kontrolle zurück. Sagt erstens, das sei kein spezifisch technisches Verfahren, was sich irgendwie von der ursprünglichen Wiedergabe unterscheide, also dass das überhaupt da reinkommt, das Signal. Anders wäre es etwa bei der Weiterverbreitung über das Internet. Und zweitens sagt er, und das ist auch noch ein entscheidender Punkt, der sich, finde ich, auch irgendwie naheliegend, die Bewohner seien ja auch kein neues Publikum, sondern Teil des Publikums, das der rechte Inhaber bereits bei der ursprünglichen Sendegenehmigung in das Heim mitgedacht habe. Also so ein bisschen von der Logik her, wenn die sich da alle zusammen ins Fernsehzimmer setzen oder jeder einzeln auf sein Zimmer guckt, spielt eigentlich keine Rolle, weil die wohnen halt da, die gucken natürlich auch da Fernsehen, wo der Anschluss halt ist, ne? Und dementsprechend sagt der EuGH, dass der Seniorenheimbewohner da eben keine klassische Empfangssituation in der Privatsphäre, also habe eine klassische Empfangssituation wie in der Privatsphäre, ebenso wie halt auch wenn man zu Hause wohnt und dann kommt jemand zu Besuch und guckt mit ihr Fernsehen oder sowas. Ist also was anderes als jetzt eben zum Beispiel in Hotels, Bars, Fitnessstudios, weil da ja auch mal ein wechselndes und auch vor allem, das ist wichtig, kommerziell adressiertes Publikum erreicht wird. Beim Seniorenheim, sagt der EuGH, fehlt auch dieser kommerzielle Mehrwert, denn das Abspielen der Programme sei nicht Teil eines zusätzlichen Leistungsangebotes, sondern diene eben dem privaten Lebensalltag der Bewohner. Insofern dürfen wir aus der Geschichte mitnehmen, sogar in Luxemburg hat man ein Herz für ZDF-Fernsehgarten und das Traumschiff.
Was macht der EuGH nicht alles, um seine Reputation zu retten? Wunderbar. Damit sind wir raus und fertig. Die Musik kommt rein. Das war's für diese Folge. Wir sagen Danke an Janina Schäfer und Jonas Scherner aus der Redaktion. Wir danken unserem Producer Matthias Pletz und danken euch fürs Zuhören. Max, auch dir ganz herzlichen Dank fürs Co-Moderieren.
Wie immer sehr, sehr gerne.
Abonniert unseren Podcast, sagt es weiter, wenn es euch gefällt und schreibt uns, wenn nicht, unter gerechtigkeit-loseblatt@njw.de. Ich verabschiede mich jetzt aus Hamburg zwischen Möwengeschrei und Getute der Hörner, der Nebelhörner auf der Elbe.
Es ist so atmosphärisch.
Bis nächste Woche. Bleibt uns gewogen.
Ciao.